das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den überfluteten Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind für den späten Abend erneut Unwetter vorhergesagt. Dadurch drohen weitere Überschwemmungen, während die Aufräumarbeiten noch laufen. Eine Priorität der Katastrophenhelfer ist deshalb, Schutt wegzuräumen, damit das Wasser schnell abfließen kann. In Rheinland-Pfalz wurde vorsorglich eine Notunterkunft eingerichtet.
Bitte haltet euch zu eurer Sicherheit vom Fluss fern und sucht einen Unterstand.
Mit Lautsprecherdurchsagen warnen die Behörden vor neuen Regenfällen. Auch mit Flugblättern wird versucht, die Menschen über die Wetterlage zu informieren. Strom- und Handynetze gehen vielerorts noch nicht. Experten laufen an der A-Streife, kontrollieren die Pegelstände.
Es ist kein Hochwasser gemeldet. Wir müssen aber trotzdem eben wachsam sein und werden deswegen die Beobachtung jetzt verschärfen, eben auch die Nebenflüsse.
Weil die Böden durchweicht und die Kanalisation sowie Dämme zerstört sind, können schon geringe Regenmengen gefährlich werden. An der A arbeiten Einsatzkräfte deshalb daran, den angeschwemmten Unrat beiseite zu räumen. So soll das Wasser abfließen, neue Überschwemmungen vermieden werden. Sollte sich die Lage abermals zuspitzen, können besonders betroffene Kommunen evakuiert werden. Unweit des Unglücksgebietes im Norden von Rheinland-Pfalz haben Einsatzkräfte Notunterkünfte aufgebaut. 500 Menschen hätten dort vorübergehend ein Obdach. Auch in Erftstadt bei Köln hat sich die Lage bislang nicht verschärft. Unmengen an Müll machen den Menschen zu schaffen. Nach Behördenangaben ist in 3 Tagen so viel Unrat angefallen wie sonst in 2 Jahren. Auch hier herrscht die Sorge vor weiteren Unwettern.
Da hatte ich schon wieder Angst und habe alle Fenster schon wieder auf Kipp nur gemacht und alles reingetan, was noch auf der Wiese stand, was man so abspritzen konnte, eventuell noch gebrauchen konnte, und immer zum Himmel geguckt.
Auch die Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beobachten mit bangem Blick das Wetter in der Krisenregion.
Und in Schuld an der Ahr in Rheinland-Pfalz ist Iris Völlnagel. Wie ist die Situation dort im Moment?
Es ist nun ziemlich ruhig geworden an diesem Abend in Schuld. Es gibt noch keinen Regen, obwohl er schon angekündigt ist. Den ganzen Tag über waren hier unzählig viele Helfer aus dem ganzen Bundesgebiet hier und haben geholfen. Es kamen viele mit ihren Baggern, mit großen und kleinen, mit LKWs und haben Tonnen an Schutt weggeräumt. Das ist für die Menschen hier eine große Ermutigung, vor allem deshalb, weil der Regen gekommen ist, und für viele ist es auch eine Entmutigung. So ist es gut, dass die Helfer gekommen sind, denn es ist noch es gibt hier noch sehr viel zu tun und es wird definitiv ein Marathon sein und kein Sprint.
Vielen Dank, Iris Völlnagel. Nach der Flutkatastrophe zeigen viele Menschen ihre Unterstützung für die Betroffenen. Insgesamt wurden allein gestern 16,5 Millionen Euro gesammelt bei der ARD-Benefizgala und durch die Aktion Deutschland hilft. Und Sie können weiter für die Flutopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD-Hochwasser, Spendenkonto DE 62370205, 6x die 0, 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. Die führenden Industrie- und Schwellenländer haben sich auf keine ehrgeizigeren Klimaschutzziele geeinigt. Das teilten die Gastgeber des G20-Ministertreffens im süditalienischen Neapel gestern Abend mit. Demnach blieb eine Verständigung auf konkrete Schritte aus. Zugleich hätten sich die Teilnehmenden aber zum Pariser Abkommen bekannt. Es sieht vor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Schon jetzt hat sich die Erde um rund 1,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erhitzt. Der geplante Zusammenschluss der Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen ist offenbar erneut gescheitert. Vonovia konnte sich nach eigenen Angaben nicht die nötigen 50% der Aktien des Branchenzweiten sichern. Das Unternehmen ist Deutschlands größter Wohnungskonzern. Mit der Übernahme des Konkurrenten wollte Vonovia Europas größten Immobilienkonzern schaffen mit 550.000 Wohnungen.
Zum zweiten Mal spielen die Deutsche Wohnen-Aktionäre nicht mit. Am Ende fehlen offenbar knapp 3% der Aktien und so scheitert Vonovia wie schon 2016 mit der Übernahme. Mit der Fusion sollten 20.000 Wohnungen an Berlin verkauft werden. Und so stellt sich die Frage, ob das, was mit Deutsche Wohnen und Vonovia ausgehandelt wurde, jetzt überhaupt noch gilt. Berlins Finanzsenator Kollatz geht davon aus, dass die Unternehmen auf das Land zukommen werden. Wir haben ein gemischtes Portfolio angeboten bekommen. Hier sind Vonovia und Deutsche Wohnen jetzt am Zug, das Land Berlin darüber zu informieren, ob das Angebot weiterhin Bestand hat. Und wie dieses Angebot dann aussehen könnte. Beide Unternehmen wollen die Verkaufsgespräche mit dem Senat jetzt weiterführen. Kritik am geplanten Deal, vor allem wegen des Verzichts Berlins auf die Grunderwerbssteuer, gab es von Anfang an auch vom grünen Koalitionspartner.
Eine gewisse Erleichterung hat sich auch sehr schnell breit gemacht, denn dieser Share-Deal zwischen diesen großen Wohnungsunternehmen hätte uns allen 1 Milliarde Euro Steuerverlust eingebracht. Und insofern kann man jetzt zumindest aus finanzpolitischer Sicht erstmal ein bisschen erleichtert sein.
Doch auch die Grünen hoffen, dass der Wohnungsrückkauf zustande kommt. Für die Mieter soll sich nichts ändern. Schriftlich heißt es von Vonovia: Unsere Mieterinnen und Mieter können sich auf die angekündigte Begrenzung der Mietpreissteigerung bis 2026 verlassen. Auch die anderen Bestandteile des Angebots, den Neubau von Wohnungen und das Angebot an Berlin, Wohnungsbestände erwerben zu können, werden wir weiter mit den Verantwortlichen besprechen. Inhaltsgleiches ist auch von der Deutschen Wohnen zu lesen. Die Unternehmen prüfen jetzt außerdem, ob die Fusion doch noch möglich wäre.
Die deutschen Kurorte Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen sowie die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt sind künftig auf der Welterbeliste der UNESCO. Das entschied das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die drei deutschen Kurorte wurden gemeinsam mit Städten wie Spa in Belgien oder Karlsbad in Tschechien ausgewählt.
Die Mathildenhöhe in Darmstadt ist seit heute UNESCO-Welterbe. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts eines der wichtigsten Zentren moderner Kunst und Architektur in Europa und der Welt. Auch die unterfränkische Kurstadt Bad Kissingen darf sich jetzt mit dem Titel schmücken. Mit 10 weiteren europäischen Kurstädten gehört sie zu den Great Spas of Europe. Die Freude darüber ist groß.
Ja, super. Also das ist was ganz Besonderes.
Also ich finde es für den Standort und für die ganze Arbeit, die letzten Jahre gemacht wird, einfach genial, dass Bad Kissingen UNESCO-Standort wird. Genial, super, ich freue mich riesig.
Bad Kissingen konnte bei seiner Bewerbung vor allem mit seinen Prachtbauten im Kurviertel punkten, aber auch mit den gepflegten Gärten und Parkanlagen.
Heute, 2021, hat uns die UNESCO zum Welterbe ernannt. Und damit landen wir in der Champions League der Aufmerksamkeit mit Städten wie Stralsund, Bamberg, Würzburg, die weit über ihre Stadtgrenzen hinaus bekannt sind. Und das werden wir nutzen, um mehr Gäste auch nach Bad Kissingen zu ziehen.
Neben Bad Kissingen gehören auch die deutschen Kurstädte Bad Ems und Baden-Baden nun zu den großen Bädern Europas. Das UNESCO-Welterbekomitee tagt noch bis zum 31. Juli online und in China. Morgen wollen die Fachleute darüber beraten, ob der Donaulimes als Teil der römischen Grenze einen Platz auf der Welterbeliste bekommt.
In Haiti ist der ermordete Präsident Moïse beigesetzt worden. An der Trauerfeier auf dem Anwesen seiner Familie nahmen gestern unter anderem Regierungsmitglieder und Diplomaten teil. Am Rande kam es zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Protestierenden. Schüsse fielen, die Polizei setzte Tränengas ein. Moïse war vor rund 2 Wochen in seinem Haus einem Attentat zum Opfer gefallen. Mehr als 20 Verdächtige wurden bisher festgenommen.
Sie hat das Attentat überlebt, wenn auch verwundet. Die Ehefrau des ermordeten haitianischen Präsidenten Moïse spricht beim Staatsbegräbnis mit mahnenden Worten. Wenn wir tatenlos bleiben, wird das Blut nicht aufhören zu fließen. Heute ist es Jovenel Moïse. Morgen ist es vielleicht eine andere, ein anderer. Bin ich es? Sind wir es? Einige Trauergäste protestieren. Die Polizei sei mitschuld am Mord von Jovenel Moïse. Das FBI hilft bei den Ermittlungen, doch noch sind die Auftraggeber des Mordes unklar. Moïse war ein umstrittener Präsident. Er regierte zuletzt zunehmend autoritär, ohne Parlament, per Dekret. Nach einem politischen Machtkampf wird Anfang der Woche ein neuer Premierminister ernannt. Die Stimmung im Land ist angespannt. Neben friedlichen Protesten kam es bereits zu ersten Unruhen. Wir sind besorgt über die Unruhen in Haiti in dieser kritischen Phase. Die politischen Führer müssen einen gemeinsamen Weg finden, der dem Willen des Volkes entspricht. Am Tag der Beerdigung herrscht kein Frieden. Es kommt offenbar zu vereinzelten Schüssen, Tränengas und Barrikaden.
Tausende Ungarn haben heute in Budapest für die Rechte nicht-heterosexueller Menschen demonstriert. Der diesjährige Pride March soll unter anderem ein Zeichen setzen gegen das Gesetz von Ministerpräsident Orbán zum Umgang mit Homosexualität und Transgender, das vor 2 Wochen in Kraft trat. Mit der neuen Verordnung ist Orbán ein weiteres Mal auf Konfrontationskurs auch zur Europäischen Union gegangen.
Das Organisationsteam des Pride Marches in Budapest kurz vor Beginn. Zum 25. Mal findet er hier statt und noch nie war er so wichtig wie heute, sagt Johanna Majacik. Ungarische Medien melden etwa 30.000 Besucher. Das sei ein klares Zeichen gegen die Regierung Orbán, die mit ihren Gesetzen Stimmung mache gegen Homo-, Bi- oder transsexuelle Menschen. Die LGBTQ-Community hat Angst. Viele Leute der Community planen, Ungarn zu verlassen, wenn sich nichts ändert, wenn wir nächstes Jahr keine neue Regierung wählen. Aber gleichzeitig spüren wir auch viel Unterstützung. Deshalb glaube ich, das könnte heute ein historischer Pride March werden. Seit Anfang Juli gilt in Ungarn das sogenannte Pädophiliegesetz. Es verbietet die Darstellung von Homosexualität für unter 18-Jährige. Juristen bezeichnen es als schwammig formuliert, rechtlich nicht haltbar, doch die Verunsicherung ist groß. Ein Beispiel: auf diesem Kinderbuch, in dem ein Prinz einen Prinzen liebt, warnt jetzt ein Aufkleber vor Verhaltensmustern, die von traditionellen Geschlechterrollen abweichen. Die EU kritisiert das Gesetz als diskriminierend. Orbán spricht von einem Angriff aus Brüssel und kündigt ein Referendum an. Es gehe ihm allein um das Kindeswohl. Brüssel kritisiert, dass wir nicht erlauben, was im Westen üblich ist. Dort besuchen LGBTQ-Aktivisten Kindergärten und Schulen und geben Sexualunterricht. Für die Teilnehmer des Pride Marches ist auch diese Aussage nichts als Propaganda. Orbáns Referendum soll frühestens im November stattfinden. Beobachter halten es auch für ein Manöver, um von der Pegasus-Affäre, um das Ausspähen von Richtern, Politikern und Journalisten im eigenen Land abzulenken.
Anlässlich des Christopher Street Days etwa 35.000 Menschen auf die Straße gegangen. Im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit gab es beim Zug durch die Stadt keine Party-Trucks und pandemiebedingt galten strenge Abstandsregeln und eine Maskenpflicht. Im vergangenen Jahr konnten Anhänger nur online an der Veranstaltung teilnehmen.
Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist das deutsche Team am ersten Tag ohne Medaillen geblieben. Es erreichte aber in einigen Vorrunden gute Platzierungen, etwa beim Rudern, Schwimmen, Tennis, Hockey, Dressurreiten und Turnen.
Für Turner Lukas Dauser ist in Tokio der Griff nach einer Medaille möglich. Mit einer Weltklasseleistung erreichte der Unterhachinger als Zweitbester das Barrenfinale. Auch im Mehrkampf ist Dauser weiter dabei. Im Einzel und im Team, mit seinen Kollegen Tober hier am Reck, Dunkel und Herder.
Wir waren vor 2 Jahren bei der WM 12. haben es gerade so quasi als Team geschafft. Und jetzt hierher zu reisen und als Sechster ins Finale einzuziehen, da für uns geht absolut ein Traum in Erfüllung, dass wir übermorgen hier nochmal als Team auftreten können.
Der deutsche Ruderachter peilt den Olympiasieg an. Und dank eines furiosen Schlussspurts ging es für die Männer direkt ins Finale. Das über 400 Meter Freistil hat Schwimmer Henning Mühleitner erreicht. Und wie? Der Baden-Württemberger wurde überraschend Vorlaufschnellster und kraulte zu einer neuen persönlichen Bestzeit. Genau eine Stunde brauchten Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff für den Einzug ins Achtelfinale. Zweisatzsieg gegen das polnische Doppel Hukacz-Kubot. Nicht alle deutschen Olympioniken und Olympionikinnen waren so erfolgreich. Die Handballer verloren zum Auftakt, ebenso wie die Beachvolleyball-Duos der Frauen. Und Säbelfechter Max Hartung schied im Achtelfinale gegen den Iraner Ali Pakdaman aus. Für den viermaligen Europameister war es der letzte Einzelwettkampf seiner Karriere.
Die Lottozahlen: 3, 8, 14, 22, 23, 45, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 25. Juli.
Das Tief über dem Ärmelkanal sorgt mit schwülwarmer Luft weiter für Unwettergefahr durch Gewitter mit heftigem Starkregen und Sturmböen. Die gibt's heute Nacht besonders im Süden und Norden, zunächst auch im Westen. Dort klart es aber später bis zur Mitte vielerorts auf, im äußersten Osten meist noch trocken. Morgen teils Sonne, teils Wolken, dazu einige Schauer und Gewitter, die ab dem Nachmittag zahlreicher und heftiger werden. Die größte Unwettergefahr besteht dabei in den südöstlichen Landesteilen. An den Küsten heute Nacht nahe 20, im Erzgebirge knapp über 10 Grad. In der Eifel morgen um 20, in der Lausitz um 30 Grad. Die neue Woche beginnt unbeständig und vor allem im Nordosten sowie im Süden besteht weiterhin Unwettergefahr. In den folgenden Tagen bleibt es zwar wechselhaft, aber mit Unwettern muss vorerst nicht mehr gerechnet werden.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr hat Susanne Stichler aktuelle Informationen zur Lage in den Hochwassergebieten. Außerdem 50% mehr Obdachlose, die sozialen Folgen der Corona-Krise in Brasilien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.